Erschüttert verharrte Corner noch einen Augenblick an der Leiche seines Assistenten, dann richtete er sich wieder auf. Entschlossenheit und Erbitterung standen in seinem Gesicht, als er sich vorsichtig dem Tempeleingang näherte. Im Schutz der Dunkelheit beugte Corner sich weit vor und rief:
Johnny Woodruff! Ihr viertes Opfer klagt Sie an! Kommen Sie herauf!
Ein gurgelnder Aufschrei war die Antwort.
Lieber hier sterben, als durch den Henker!
Im gleichen Moment hörte man schwere, taumelnde Schritte die Treppe hinaufstolpern.
Scheinwerfer an!
Brüllte Corner und schnellte zur Seite. Das Licht tauchte den Tempelausgang in Tageshelle.
Deckung!
Kommandierte der Inspektor, aber schon schrien zwei getroffene Polizisten auf. Sekunden nur dauerte der Kugelwechsel. Plötzlich streckte der Mann im langen Mantel die Arme ins Licht, drehte sich im Zeitlupentempo herum und stürzte zu Boden. Wie versteinert stand der Inspektor eine Weile vor dem leblosen Körper. Dann wandte er sich an einen der Polizisten. »Rufen Sie Scotland Yard an. Die Bestie von Finchley ist tot.« Einige Tage nach dem nächtlichen Kampf saßen Corner, Evelyn und Sir John Marshall sich am Teetisch gegenüber. Der Inspektor hatte die erste Gelegenheit benutzt, um sich den beiden als doch noch lebend vorzustellen und ihnen Sinn und Zweck der lancierten Pressemeldung zu erklären. Dabei kam das Gespräch auf das tragische Ende des Rechtsanwalts Dr. Pat Woodruff durch die Hand seines Bruders. Evelyn schüttelte ungläubig den Kopf. Nie hätte ich diesen vermeintlichen Dr. Woodruff für einen Verbrecher gehalten. Ich kann das verstehen, nickte der Inspektor, und ich bin überzeugt, dass er in jener Nacht keinesfalls mit einer festen Mordabsicht zu Pat gekommen ist. Durch einen Streit muss er jede Kontrolle über sich verloren haben, und erst nach dem Brudermord wurde er dann zu einem bedenkenlos tötenden Ungeheuer. Zweifellos aus Angst vor der Entdeckung seines Verbrechens. Interessiert beugte Sir John sich vor. »Wie sind Sie eigentlich auf seine Spur gekommen?« »Das ist schnell erzählt. Nach der Aussage Ihrer Tochter, die von einer verblüffenden Ähnlichkeit zwischen dem angeblichen Dr. Pat Woodruff und dem Käufer des Blaufuchses gesprochen hatte, war ich natürlich auf Woodruff aufmerksam geworden. Aus diesem flüchtigen Interesse wurde ein handfester Verdacht, als mir der Anwalt erzählte, dass sein Bruder in Indien gestorben sei und wir den Grabbetrug feststellten. Wie das so ist, nun reihte sich eine Belastung an die andere. Ich entdeckte zum Beispiel Blutspuren zwischen den Steinen auf seiner Terrasse. Viel schwerer aber wog die Sache mit der Narbe. Da hatte das Schicksal dem Mörder einen verhängnisvollen Streich gespielt. Johnny Woodruff konnte nicht wissen, dass sein Bruder eine Gallenblasenoperation durchgemacht hatte. Die Operationsnarbe ließ aber vermuten, wer der Tote war. Jetzt tastete ich mich an Johnny heran. Ich fragte ihn nach einer Armverletzung, die Pat nie hatte, und prompt fiel er darauf herein. Aber noch hatte ich keine Gewissheit. Ich musste daher zu einem Gewaltakt schreiten. Johnny wurde in meinem Auftrag von Polizeibeamten überfallen und entführt. Im Yard ließ ich den Betäubten ausziehen und fotografieren. Nun war der Fall klar. Der angebliche Dr. Woodruff hatte keine Operationsnarbe. Inspektor, lächelte Sir John, Sie überfallen Menschen und lassen Aktaufnahmen von ihnen machen. Dürfen Sie denn das? Um Gottes Willen, wehrte Corner ab, natürlich nicht. Aber im Kampf gegen diesen Verbrecher war mir jedes Mittel recht. Bei späteren Untersuchungen stellte sich auch heraus, wie er in das Haus von Ben Farmer eindrang. Er benutzte tatsächlich das Dach als Einstieg. Corner schüttelte bekümmert den Kopf. Ich erwähnte in einem Gespräch den Namen des Hehlers Narving und war überzeugt davon, dass er versuchen würde, auch diesen Zeugen zum Schweigen zu bringen. Wir taten alles, um das Leben des Juweliers zu schützen. Leider war uns jedoch unbekannt, dass zu seinem Hause ein Geheimgang führte. Aber der Täter machte noch einen groben Fehler, den er vermutlich als besonders intelligent einstufte. Bei den ersten Morden fuhr er seinen eigenen Wagen. Für den Mord an dem Juwelier stahl er ihr Auto, um den Verdacht in die falsche Richtung zu lenken. Damit hat er sich selbst zur Strecke gebracht, auch wenn ich beinahe in ihrem Garten hätte dran glauben müssen. Bei allem dürfen wir nicht übersehen, dass es vielleicht nie gelungen wäre, den Mörder zu stellen, wenn er nicht bereits vor der Tat den größten Fehler gemacht hätte. Und dieser Fehler bestand darin, dass er Fräulein Evelyn auf der Straße angesprochen und am nächsten Tag den Blaufuchs für sie gekauft hatte. Dadurch öffnete er seinem düsteren Schicksal weit die Tür.